Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, kennt ihr eigentlich den Filmklassiker Das Haus in Montevideo? Den mit Heinz Rühmann aus dem Jahre 1963, das war noch vor meiner Zeit. Vor kurzem wurde der Film mal wieder gezeigt und ich musste ihn unbedingt sehen. Vor allem wegen einer Szene, über die wir Kinder uns schon vor 50 Jahren amüsiert haben. Da macht ein Bub irgendeine freche Bemerkung und kassiert dafür von seinem Vater eine Watschen. Wie gesagt, in jener Szene Haus in Montevideo macht ein Bub eine freche Bemerkung und wird dafür von seinem Vater gewatscht. Aua ist seine spontane Reaktion, worauf ihn der Vater streng ansieht und fragt: Wie heißt das? Danke, Vater. Das ist dann die vom Vater erwartete Antwort und damit hat sich für beide die Sache erledigt, für den Vater wie für den Sohn. Also an diese für mich unvergessliche Szene musste ich spontan denken, als ich unseren heutigen Predigttext aus dem Jesaja-Buch las. Denn was in diesem Abschnitt, und wahrscheinlich ist es euch ganz genauso gegangen, was da zuallererst und ich würde sagen am stärksten ins Auge springt, sind die ersten beiden Sätze. Ich danke dir, Herr, du bist zornig gewesen über mich. Also diese Verbindung von Dankbarkeit einerseits und Zorn Gottes andererseits, ja, Dankbarkeit für den Zorn Gottes, die muss man erstmal für sich verarbeiten. Ist es nicht so, dankbar zu sein für Gesundheit und gnädige Bewahrung, für nette Menschen, einen guten Job, ein gefülltes Bankkonto? Das alles fällt uns relativ leicht. Das ist eine geradezu natürliche Reaktion. Aber jetzt dankbar zu sein für Gottes Zorn und Gottes Strafe, das ist schon mal eine ganz andere Liga. Und das Problem liegt ja noch viel tiefer. Wer traut sich denn heutzutage überhaupt noch von göttlichem Zorn zu reden oder von göttlicher Strafe? Ist sowas überhaupt noch theological correct? Ist es nicht vielmehr so, dass für viele Gott nur noch der liebe Gott ist? Analog zu einer Pädagogik, in der oftmals auch nicht mehr gestraft wird. Einer Pädagogik, wo man vielmehr so Sätze hört wie: Ach Kevin, hör doch bitte auf, deiner kleinen Schwester die Haare auszureißen. Bitte Kevin. Also mit Verlaub gesagt, an dieser Stelle ist mir der watschende Heinz Rühmann sympathischer. Ja, meine Frau gibt gerade das Zeichen, dass alles unter Kontrolle ist. Vielen Dank, Halleluja. Ja, aber sprechen wir also hier und heute mal vom zornigen und strafenden Gott. Und das jetzt bitte nicht, weil wir von vorgestern wären, sondern weil unser heutiger Predigttext und x andere Passagen in der Bibel das auch tun. Können wir ja nicht davonlaufen. Steht ja drin.
Jetzt im französischen Sommerurlaub habe ich mal wieder das berühmte Buch Die Pest von Albert Camus gelesen. Ich dachte einfach, nach 2,5 Jahren Pandemie wäre das die geeignete Lektüre. Interessant. In besagtem Buch kommt auch ein katholischer Geistlicher vor, Le Père Panilou. Ein Pfarrer, der zu Beginn jener Pest eine flammende Predigt hält, in der er die tödliche Epidemie als Strafe Gottes für seine Heimatstadt Oran in Algerien bezeichnet. Im weiteren Verlauf der Geschichte bzw. der Epidemie rückt er dann immer mehr von seiner Position ab, erkrankt selbst und verstirbt. Anders als der agnostische Arzt Rieu, der sich bis zuletzt um die Kranken und Sterbenden kümmert, sich selbst aber nicht infiziert. Als ich über diese Thematik nachdachte, kam ich für mich zu dem folgenden Ergebnis. Ja, der Zorn Gottes und seine Strafen sind eine Realität. Ja, sie sind Teil der Wirklichkeit Gottes. Sie gehören genauso zu Gott wie seine Liebe und wie seine Barmherzigkeit. Kompliziert wird es erst in dem Augenblick, in dem wir Menschen anderen sagen möchten, dies und das ist jetzt eine Strafe Gottes. Denken wir ganz einfach an Corona. Wer hat da was und wie viel verbockt? Und wer hat schließlich dafür bezahlt? Sind etwa die Italiener, die Briten, die Brasilianer nur deshalb die schlechteren, sündigeren Menschen, weil sie viel höhere Opferzahlen vorweisen? Sind folglich nur die Alten, Kranken und Schwachen diejenigen, welche den Tod verdient haben, während die Kinder und die Jungen, die Gesunden und die Starken nicht unter das Strafgericht fallen? Ihr seht schon, dass mit einem kollektiven Strafgericht, das Gott über einzelne Völker verhängt oder über die ganze Menschheit, das bringt uns in Schwierigkeiten. Aber ist es nicht so, auch im kleinen Persönlichen sollte man in dieser Frage sehr zurückhaltend sein, beziehungsweise am besten ganz den Schnabel halten. Soll ich als Pfarrer etwa zu der krebskranken Schwester gehen und ihr verkünden, also dein Gebärmutterhalskrebs, das ist eine Strafe Gottes. Sei also bitte dankbar dafür. Ach, es ist ja so leicht, im Namen Gottes blühenden Blödsinn zu verkünden. Nur, dass halt dieser Blödsinn weder Gott die Ehre gibt, noch den Menschen irgendwie hilft. Und noch einmal, trotzdem gibt es ja, wie gesagt, diese Dinge, Gottes Zorn und Gottes Strafen. Ohne Frage. Und für beides dürfen wir dankbar sein, wie der Beter aus unserem Predigttext. Aber Vorsicht! Diese Dinge zu erkennen, Gottes Zorn, Gottes Strafe, sollten wir jedem einzelnen Gläubigen selbst überlassen. Und interessanterweise bringt das auch dieser erste Vers, um den es mir ja heute so geht, wunderbar zum Ausdruck. Ich zitiere: Ich danke dir, Herr. Du bist zornig gewesen über mich. Möge dein Zorn sich jetzt abkehren, dass du mich tröstest. Da redet einer über sich, wie er Gottes Zorn, wie er Gottes Strafe erlebt hat. Er geht nicht zu den anderen und sagt, so, du hast was verbockt. Er redet von sich selbst. Ja, wir Menschen müssen genau diese Erfahrung machen, dass wir gesündigt haben, dass Gott darüber zornig ist, dass er uns dafür, ja, auch bestraft, dass wir dadurch zur Umkehr gelangen und schließlich am Ende dieser Kette dafür dankbar sind. Danke, Herr, für die Watschen. Und es sage jetzt keiner, das alles sei doch jetzt bloß Altes Testament, altmodisch, überholt. Lesen wir nicht auch im Neuen Testament, im Brief an die Hebräer, die folgenden Sätze, zitiert aus den Sprüchen Salomos. Mein Sohn, meine Tochter muss ja heute inklusiv sein, mein Sohn und meine Tochter, achte nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, jede Tochter, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Zugegeben, solche Sätze hören wir nicht so gern. Psalm 23 ist deswegen auch viel populärer. Aber sie sind trotzdem Teil der Wahrheit Gottes und Teil der Wahrheit des Wortes Gottes. Und jeder reife Christ wird diese Sätze bestätigen und durch eigene Erfahrungen illustrieren können. Liebe Geschwister, verachten wir also nicht die geistlichen Watschen, die uns Gott immer mal wieder verabreicht. Danke, Vater. So wie in jener Filmszene. Das könnt ihr euch merken und schaut euch den Film an. Ich habe jetzt fast schon ein schlechtes Gewissen, dass ich nur über einen einzigen dieser insgesamt 6 Verse gesprochen habe. Aber man muss noch mal Prioritäten setzen und vor allem auch mal heiße Eisen anfassen. Trotzdem will ich diese Predigt mit dem Vers beenden, den ich persönlich eigentlich am schönsten und anschaulichsten finde. Vers 3. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Wir haben ja schon wieder einen sehr heißen und trockenen Sommer hinter uns. Und bekanntlich ist der Grundwasserspiegel vielerorts dermaßen gesunken, dass manch ein Brunnen halb leer oder ganz ausgetrocknet ist. Ein, ja, beängstigendes Szenario. Aber das eine dürfen wir wissen, mit dem Brunnen des Heils wird das nicht passieren. Der Brunnen des Heils, von dem hier der Beter spricht, der ist immer randvoll, weil seine Quelle nie versagt. Und so viel man auch aus ihm rausschöpft, sein Wasser wird und wird und wird nicht weniger. Liebe Geschwister, manchmal haben wir ja solche Fantasien, ich zumindest. Mei, all die Jahre und die Jahrzehnte,
ist es so gut gelaufen in meinem Leben. Aber irgendwann wird doch Schluss damit sein. Irgendwann muss doch der Brunnen leer sein. Geht ja gar nicht anders. Das dicke Ende kommt erst noch, wirst schon sehen. Manchmal haben wir solche Fantasien. Aber sie sind ein Irrtum. Denn siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht. Mag auch das Wasser knapp werden in unserem Land und auch das Gas und die Energie. Vielleicht müssen wir ein bisschen frieren, auch hier in der Kirche, schauen wir mal. Bei unserem Herrn ist die Fülle, so dass man immer wieder neu aus ihm schöpfen kann. Von 9 Monaten bis 90 Jahre und wenn es sein muss, auch darüber hinaus. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen.